And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagasha of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Hier schon wieder los ist, Leute. Da ist ja mal richtig Action jetzt zum Start schon im Chat, Leute. Vielen lieben Dank an alle, die hier schon mal live dabei sind. Lamborg, Fjölnir, New York City Baller, King Louis, a.k. 47, what else? Mr. Patini, da drum ist auch der, Leute, was hier los ist. Und einer, bei dem ist nichts los, da ist die zweite Abmahnung am Start, der wunderbare Alex. Wobei das Wunderbare können wir heute streichen, zumindest für heute. Ist heute wieder leider beruflich unterwegs, deswegen heute müsst oder dürft ihr nur mit mir Vorlieb nehmen, Leute. Es tut mir sehr leid, aber ja, zweite Abmahnung ist draußen, lieber Alex. Falls du das hier hörst oder siehst, Mitarbeitergespräch ist eingeplant. Und ja, es wird diesmal ein anderer Ton. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Nein, berufliches geht natürlich vor. Und wie gesagt, heute dann müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen mit ein paar News, die am Start sind. Sportscards-Fan schneidet auch gerade in den Chat rein. New York City Baller, was ein Feedback. Ich bin so froh, dass es euch gibt. Freue mich jede Woche sehr auf die Show. Vielen lieben Dank. Genau, immer diese Großverdiener. Das geht raus an dich, Alex. Schön wahrscheinlich gerade im Marriott am Snacken oder in irgendeinem schicken Restaurant. Nein, sehr verdient. Beziehungsweise, ich weiß, dass er hat es mir vorgestern gesagt, er wäre sehr, sehr gerne oder er wäre sehr, sehr gerne hier, ob er oder lieber hier als bei so einem Termin, weil das glaube ich auch immer ganz cool ist, nochmal für ein, wenn man über sein Hobby quatschen kann, als vielleicht übers Business. Ja, Leute, wir haben heute wieder ein paar News am Start. Wir haben tatsächlich diesmal nicht so viel, aber es sind ein paar Sachen am Start. Natürlich reden wir auch. Zumindest müssen wir das kurz erwähnen, das Thema Backyard Breaks. Ich glaube, das ist ja so mit die dickste News irgendwie in dieser Woche gewesen. Wenn man das als News bezeichnen kann, auf jeden Fall ein fetter Skandal, ekelhaft und widerwärtig. Da gehen wir auf jeden Fall kurz drauf ein. Dann gibt es einen neuen Film, Leute. Auch da erzähle ich euch ein bisschen, was da kommt über die Auf und Abs des Hobbys, die dunklen und die hellen Seiten. Und noch ein paar News natürlich, die da die Woche reingeschieden sind. Und wir schauen uns mal so ein bisschen den Effekt an vom, ja, es war auch sportlich, war das die krasseste News seit Ewigkeiten wahrscheinlich für viele da draußen, ob ja man mit Basketball was anfangen kann oder auch nicht anfangen kann. Aber der Trade mit Luka Doncic weg von Dallas hat, glaube ich, viele da draußen geschockt, inklusive mir. Ich habe es auch erst nicht glauben können, er selbst, glaube ich, auch nicht. Und ja, dann da gehen wir kurz drauf ein, was ist kurz drauf auf, da schauen wir uns mal den Effekt an, was das mit den Marktpreisen auf jeden Fall getan hat. Das schauen wir uns an und vielleicht schaffen wir es auch noch mal kurz auf die Quarterbacks. Da hatten wir ja vor 2-3 Wochen schon mal reingeschaut, NFL-Quarterbacks, was ist da so passiert in den Kurven jetzt zum Wochenende, wo jetzt endlich der Super Bowl stattfindet. Können wir gleich schon mal, könnt ihr mal so ein bisschen Inspiration geben, was am Start ist. Dazu noch ein spontanes Collector Spotlight, Leute. Also falls jemand Bock hat, spontan seine Highlights aus der Sammlung zu zeigen, 3, 4 oder auch 1, 2, dann schaltet ihr später auf jeden Fall nochmal die Call-In-Möglichkeit ein. Da könnt ihr das entweder mir schicken und ich zeige es dann ein oder ihr zeigt es in die Kamera, wie ihr wollt. Also ein spontanes Collector-Spotlight ist natürlich auch möglich. Aber wie gesagt, Market Movers und Card Ladder, da schauen wir später definitiv auch nochmal rein. Fjölnir fragt, gab es letzte Woche denn noch einen Geburtstagswein? Ja, den gab es. Noch einen schönen Abend hatten wir gehabt, vor allen Dingen aber jetzt auch am Samstag haben wir noch ein bisschen Geburtstag nachgefeiert. Vielen Dank auf jeden Fall da auch nochmal für die ganzen Nachrichten, die mich da erreicht haben. Nach dem Stream vor allen Dingen. Und ja, hatte auf jeden Fall nochmal ein schönes Geburtstagswochenende, vor allen Dingen auch nochmal. Und dickes Dankeschön da nochmal. Kirsche ist auch da. Grüße gehen raus, Kirsche. Gestern auf Whatnot, heute hier im Hobby Talk. Grüße gehen raus. Ja, Leute, falls euch das Format gefällt, falls euch, ob ihr das jetzt live schaut, wie tatsächlich echt immer mehr auch live dabei sind, da dickes Dankeschön nochmal. Oder eben im Nachhinein. Oder eben als Podcast. Dann lasst gerne ein Like da, ein Abo da oder 5 Sterne auf Spotify und Co. Und wenn euch das nicht passt, wenn ihr das nicht macht, Leute, dann passiert euch folgender Alltagskacker, der ist mir nämlich gestern passiert. Batterien, dann könnt ihr frische und leere Batterien nicht voneinander trennen, Leute. Kennt ihr das? Ich habe die alle in so einer Box. Und dann ist eine leer oder ist eine nicht mehr in der Packung und dann weiß ich nicht, ob die voll war, leer ist. Dann machst du die rein, dann geht's aber nicht und so weiter und so fort. Leute, wenn ihr das nachvollziehen könnt, habt ihr auch da den dicken Alltagskacker am Start. Ich hatte ihn gerade gestern erst wieder, diese Batteriebox treibt mich noch in den Wahnsinn. Aber frische und leere Batterien voneinander trennen ist manchmal schon eine Challenge. Zausi, der Praktikant, ich hatte es eben schon mal gesagt, hat die zweite Abmahnung am Start. Mal gucken, wie weit wir das noch treiben. Der ist businesstechnisch leider unterwegs heute. Ja, so viel erstmal vorab, Leute. Wie gesagt, gerne zu jedem Thema einfach eure Kommentare in die Chats hauen, in die Kommentare hauen. Dann nehme ich die hier auf jeden Fall mit in die Diskussion. Mich interessiert brennend zu dem einen oder anderen Thema auch euer Feedback, eure Meinung. Und wie gesagt, ein spontanes Call-in später zu irgendeinem Thema oder zum Collection Spotlight haben wir auf jeden Fall auch noch am Start. So, ich würde sagen, wir starten rein in die News. Dazu gehen wir in unseren News-Channel und wie immer starten wir kurz mit einem kleinen Card-Show-Update. Da gibt es von den Deutschen aus meiner Sicht jetzt nichts Nennenswertes zu erwähnen, aber von einer... Ja, man kann sagen, inzwischen Cardshow oder zumindest noch mehr auf dem Weg dahin Cardshow, gibt es ein paar Updates. Und zwar, wir hatten ja immer wieder durchaus von Fanatics Fanfest hier berichtet, beziehungsweise Fanatics generell, wie gut es ihnen geht, wie schlecht es ihnen geht oder wie doch schlecht es ihnen eigentlich nicht geht. Ein Thema war unter anderem auch, dass verschiedenste Shows abgesagt worden sind. Ihr erinnert euch vielleicht. Und ja, heute oder die Woche gab es ein Update zum Fanatics Fest, was ja auch so ein bisschen die Frage war, findet es jetzt noch statt oder findet es nicht statt? Es findet statt und wie es stattfindet und es wurden die ersten Athleten angekündigt, unter anderem Jamar Chase, Tyreek Hill, Parsons, Davante Adams, Eli Manning und tatsächlich auch wahrscheinlich der Rookie of the Year, Jaden Daniels, wird vor Ort am Start sein. Also die setzen noch mal einen drauf, kann man sagen. Und was sie auch noch mal hervorheben, es wird eine größere Fläche für Sammelkarten geben. Das war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt, bei uns im Das Hobby Podcast. Gerne da noch mal reinhören, falls ihr es verpasst habt, mit dem wunderbaren Steve. Und jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Steve und noch jemand war auf jeden Fall dabei. Die beiden waren nämlich auf dem Fanfest, haben so ein bisschen berichtet, wie es war und haben auch gesagt, es war auf jeden Fall ein Event, war mega, aber es gab jetzt nicht so viel sammelkartentechnisch. Das hat sich Fanatics Fest auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben. Es wird eine größere Fläche, also es geht auch ein bisschen mehr hin zu einer Card-Show und nicht nur um das Event drumherum, um das Treffen, natürlich auch um die Athleten. Wir hatten da auch in dem Podcast, hatten sie berichtet von, dass man als WWE-Wrestler mit Einlaufmusik reingehen kann. Also muss schon ziemlich geil sein. Ich wüsste auch direkt, dass ich als Undertaker da reinlaufen würde. Hätte ich mega Bock drauf. Genau, das steht auf jeden Fall dort auch mit an. Und ja, der Fokus ist auch mit eben das Karten- bzw. Collectibles-Setup. Ist auch zur Convention einfach so ein bisschen mehr zu der National ein bisschen näher dran zu kommen. So, das war so ein bisschen die Idee. Ich bin gespannt, was dann noch angekündigt wird. Auf jeden Fall haben da echt schon mal ein paar Namen jetzt hier sich angekündigt. Für die, die sich noch da überlegen, dahin zu gehen, 20. bis 22. Juni in New York City, Javits Center, muss auch ein Riesending sein. gibt es auch noch, glaube ich, ausreichend Tickets. Und ja, fanaticsfest.com findet ihr alle Informationen dazu für dieses Event. Also ich glaube, es muss schon brutal sein. Also ich glaube, für die Autogramme und so muss man nochmal extra Tickets kaufen. Aber wenn da an einem Jamar Chase oder Tyreek Hill oder Peyton Manning, Tom Brady vorbeilaufen, ist das, glaube ich, schon was ganz Cooles. Ganz kurz, Steve, ja, die neue Technik zu Tops Karten ist auf jeden Fall auch Teil gleich von den News. Sprechen wir gerne auch gleich nochmal drüber. Zu diesem Thema und RS Gaming, einen wunderschönen Abend auch dir. Genau, das war erstmal, ich glaube, das von den Events war es das erstmal. So ein von den deutschen Shows, wie gesagt, ist jetzt nichts Neues angekündigt. Berlin steht natürlich in den Startlöchern, aber da werden wir, denke ich, nochmal zeitnah was berichten, sobald es da konkret wurde. Dann letzte Woche, falls ihr es verpasst habt, hatte der gute Alex so ein bisschen was über diesen Skandal erzählt von den Pokémon-Karten. Falls ihr es verpasst habt, auch da gerne letzte Woche nochmal in den Hobby-Talk rein sneaken. Da gab es nämlich einen dicken Skandal für Promokarten, die dort, also Prototypen und Playtest-Karten, die dort auf dem Markt gelandet sind. Diese haben einfach einen gewissen höheren Wert, logischerweise, weil es die da nicht so oft gibt. Die sollen eigentlich aus den 90ern sein, diese Playtest-Karten. Und dann wurde herausgefunden, dass es da Fälschungen im Umlauf sind. Und zwar nicht wenige, sondern ja, Fälschungen, die bis zu einer Million oder Milliarden Dollar auf Auktionen auch verkauft worden sind und gegradet wurden von CGC. Wo ich mir dann gestern auch nochmal dachte, beim Spazierengehen mit dem Hund, so ein Auktionshaus muss ja eigentlich schon sehr, sehr sicherstellen, dass die Sachen, die über eine gegradet bewertet werden, auch also Auktionshaus ist CGC jetzt nicht, aber die zertifizieren etwas, ja, und eine Zertifizierungsfirma muss natürlich schon sehr sicher sein, dass Karten echt sind, so. Das kannst du ja eigentlich fast keinem erzählen, Leute. Und das ist schon krass, finde ich. Also CGC hat natürlich dadurch auch schon so ein, ja, so einen kleinen negativen Punkt bei mir im Hinterkopf bekommen diesbezüglich, weil da geht's dann auch wirklich um, ich glaube, 1500 Karten insgesamt, die da auch identifiziert worden sind, die eben 2024 geprintet worden sind und nicht in den 90ern. Und eben da geht's um jede Menge Geld. Sie haben da auch nochmal betont, dass der Rückruf weniger als 0,03 aller von ihnen bewerteten Karten betrifft, aber es sind eben 0,03 und eigentlich darf das nicht passieren. Ich sage nicht, dass das einem PSA oder einem Beckett oder wie sie alle da draußen heißen, nicht passiert. Aber ich finde, es darf eigentlich nicht passieren. Als Zertifizierungsfirma musst du sicherstellen, dass das safe ist. Genau wie ich finde, dass ein Auktionshaus auch sicherstellen muss, wenn sie sowas als Auktionshaus anbieten. Es muss auf jeden Fall safe sein. Also das ist auf jeden Fall am Start. CGC hat auf jeden Fall jetzt diese 1500 Pokémon-Karten, die sie da gegradet haben, als potenziell falsch gegradet hat, zurückgerufen und ja, wird die quasi dann hoffentlich irgendwo marken. Es wurden da auch diverse, Fanatics Collect hatte eine laufende Auktion, glaube ich, auch entfernt. Also da bin ich gespannt, wie die Story noch weitergeht in diesem Thema Pokémon Prototypkarten. Auf jeden Fall auch ein fetter Skandal. Vielleicht für mich jetzt gar nicht so präsent, weil ich gar nicht im Bereich Pokémon zugegen bin. Aber ich glaube, in der Pokémon-Welt ist das schon sehr, sehr ja, ein großes Thema, ehrlich gesagt. Alles Fake außer der Hobby-Talk. So sieht's aus, liebe Kirsche. So sieht's nämlich aus. Dann vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Beckett ist dann Teil von Deutschland. Das hatten wir letzte Woche auch ausführlich berichtet, dass Beckett am Start ist. Und ich suche nämlich gerade mal was raus, weil wir tatsächlich auch die Adresse rausgesucht haben, wo die Guten jetzt am Start sind. Und zwar gibt es die Grading Company, die für mich tatsächlich auch sehr unterm Radar gelaufen sind, aber eine Card Market, Card and Grading ist Partner von Card Market, das auch im TCG auf jeden Fall der Marktplatz. Und da sitzt jetzt die Adresse, weil wir letzte Woche so ein bisschen spekuliert haben, ob Beckett im Keller vom Alex sitzt. Nicht ganz. Sie sitzen in Lage, Leute. Fragt mich nicht, wo Lage ist. Ist auf jeden Fall in Nordwesten, wie wir festgestellt hatten. Das war, glaube ich, schon klar. Und haben die Adresse dann rausgesucht, die Home-Adresse von Beckett. Und das ist tatsächlich die Adresse auch eben von Guard and Grading. Also dort gibt es ein Grading-Geschäft. Inklusive Kiosk, glaube ich, also auch so ein kleiner Laden, der da mit am Start sind. Man sieht auf der Webseite von Guard and Grading auch das Objekt. Man sieht Menschen, die dort mit Maske graden oder zumindest die Lupe über die Karten halten. Es scheint dort auf jeden Fall ein Grading-Setup gegeben zu haben oder noch zu geben. Und Beckett dachte sich wahrscheinlich, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Ich lese gerade die Kommentare nebenbei. Sind in der Nähe von Bielefeld, Lage bei Osnabrück. Das ist am Ende der Welt. Oder die haben da einen Bunker. Eins von beiden wird auf jeden Fall am Start sein. Also wenn man mal so ein bisschen die Karte sich anguckt, Lage und dann Street View anguckt, das ist auf jeden Fall im Nowhere, Leute. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass da Beckett hingegangen ist. Aber es ist nun mal so. Wie gesagt, das Setup scheint funktioniert zu haben, beziehungsweise diese Guard and Grading war vorher auch sehr als Card Market Grading bekannt. Card Market kennt man, wie gesagt, im TCG-Bereich und dementsprechend sind die jetzt, glaube ich, gar nicht so klein mit diesem Grading Company, wo sie selber auch graden, weiß ich nicht, wie groß sie da jetzt am Ende waren, aber die scheinen da schon auf jeden Fall präsent gewesen zu sein. Kirsche schreibt noch, bei den Grading-Firmen sitzen doch auch nur Zeitarbeiter, damit die Bosse möglichst viele Karten durchkriegen und Umsatz machen. Kann ich mir vorstellen, wobei, also wenn ich André kenne, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie viel Festangestellte er hat, aber bei André zum Beispiel weiß ich, dass er da, glaube ich, schon sehr viel aus Ausbildung auch legt und Qualität. Ich würde jetzt fest behaupten, dass das hoffentlich auch bei PSA und Beckett gemacht wird, aber bei der Summe, die da durchgeht, man weiß es nicht, ja, mit Millionen Gradings pro Woche, wie die Qualitätssicherung in Kombination mit persönlicher Qualitätssicherung und technischer Qualitätssicherung, sie haben ja auch einige Technik dazu gekauft, dass es ordentlich funktioniert. Ja, easy way für mich, eine Stunde fahren, King Louis schreibt das, ist tatsächlich, bringt dir, glaube ich, erstmal nicht so viel. Wie gesagt, da gibt es ein Café, ich weiß aber nicht, ob das noch auf hat. Aber es gibt kein Grading vor Ort. Also könnte ich vorbeigehen und sagen, ich möchte jetzt meine Karten graden lassen. Das geht noch nicht zumindest. Es gibt bisher alles nur postalisch bei Beckett. Aber ich wollte so ein bisschen Update geben, wo das Ganze ist, weil die Adresse dann irgendwann geleakt wurde. Und dann mit ein bisschen Recherche bzw. googeln kam dann relativ schnell hier diese Company auf den Schirm und nicht Alex sein Keller. Und dann kam dieser Nussred ins Beckett-Video und streut Salz auf die Karte. So sieht's aus, Kirche. So sieht's aus. Ja, haben wir auf jeden Fall ein bisschen auf dem Schirm. Wie es da weitergeht mit Beckett in Deutschland, das Ganze kann man ja schon machen. Wie gesagt, inhaltlich könnt ihr euch gerne den Hobby-Talk von letzter Woche, da haben wir schon einiges drüber gesprochen, nochmal anhören. Preislich muss man gucken, ob es sich lohnt. Da kommen nämlich Versandkosten nochmal dazu. Versicherung lohnt sich wahrscheinlich erst ab einer gewissen Anzahl an Karten, das selber hinzuschicken. Oder eben man teilt sich das mit anderen auf jeden Fall. Also alles das ist bei Beckett inzwischen möglich. Wir beobachten das auf jeden Fall. Wenn jemand schon das mal getestet hat, gerne auch mal in den Chat oder in die Kommentare schreiben oder gerne in den Call-In dazukommen und da mal gerne Erfahrungsberichte abgeben. Wird mich auf jeden Fall interessieren. André von GSG achtet da wirklich drauf, aber PSA, Beckett und Co. ist es nicht möglich, alle Mitarbeiter zu fahren, die danach den richtigen prüfen. Ja, ich glaube, alle, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter tatsächlich dort arbeiten, bei PSA, Beckett und Co. Tatsächlich habe ich keinen Schimmer. Aber ich weiß, dass sie viel tun, um Technik dort zu implementieren.
Aber am Ende schaut da, glaube ich, immer noch eine Person drüber, die die gewisse Technik zur Verfügung hat, aber dann die Benotung wahrscheinlich dann auch selber gibt. So ganz transparent ist das Thema ja am Ende auch nicht. Gewollt wahrscheinlich auch. Ja, aber natürlich bei der Masse an Karten ist das schwierig. Ich halte persönlich nicht viel vom BGS, aber für deutsche Trading-Firmen wird es jetzt noch schwerer, da BGS halt am Ende noch angesehener ist. Weltweit gesehen. Da würde mich dann eure Meinung interessieren, ob ihr das alle so seht, ob das für deutsche Grading-Firmen schwieriger werden. Ich glaube, es gibt schon, wenn ich jetzt gerade GSG nehme, ich glaube, die haben schon einfach eine gewisse Fanbase, die da vorher gegradet haben. Denen war wahrscheinlich, sag mal, den überwiegenden Teil auch jetzt die Wertentwicklung nicht so wichtig, sondern dass es safe ist, die Karte. Ich würde behaupten vielleicht, dass da nicht so viele weggehen deswegen. Aber am Ende wird es einen minimalen vielleicht Effekt haben, die jetzt sagen, ich habe jetzt eine andere Firma. Aber wie gesagt, preislich muss man sich das dann schon nochmal angucken, ob es sich für einen rentiert, je nachdem, wie viele Karten man dahin schicken will. Das spielt, glaube ich, schon nochmal eine Rolle. So, jetzt haben wir lang genug dieses Gebäude hier gesehen. Die kommen, würde ich sagen, zu den nächsten News. Und eben habt ihr es schon mal angeteasert, was da am Start ist. Und zwar es gibt neue Parallels, Leute. Es gibt neue Parallels. Beckett, meiner Meinung nach, der große Verlierer von den International, leben noch ein wenig von ihrem alten Standing bei dicken Karten und High-End. Auf jeden Fall. Und alten Karten so. Also, wenn ich mit Collectern spreche, die schon lange im Hobby dabei sind, konstant auch im Hobby dabei sind, ist Beckett auf jeden Fall, ja, einfach auch noch sehr gefragt und sehr beliebt. Haben in Deutschland über 10 Grading-Firmen, da bedient jeder die ein oder andere Nische. Sehe ich auch so Sportscards-Fan. Ich glaube, die dort eine Gruppe haben, die dort einfach hingehen, wird, glaube ich, auch weiterhin dorthin gehen. So, die haben ja nicht dort gegradet, weil sie sich erhoffen, dass die Karte am Ende mehr wert ist. Behaupte ich jetzt mal, der Großteil zumindest. Weil dann sollte, glaube ich, hoffentlich für die meisten klar sein, dass da an PSA mit Abstrichen an BGS und meinetwegen noch SGC kein Weg dran vorbeigeht. PC ist es egal, aber wenn ich vorhabe, eine Karte irgendwann abzugeben, kommt man leider nicht um die US-Gradings rum. Das ist korrekt. Ja, wie ich gerade gesagt habe, sehe ich das genauso. So, ich würde zum nächsten Thema kommen. Und zwar eben schon mal jemand angeteasert. Und zwar gibt es neue Parallels mit, ja, den ein oder anderen neuen Sets, die es jetzt bei Topps gibt, unter anderem Wrestling, was da jetzt am Start war, hatten wir auch hier drüber uns unterhalten. Gibt es jetzt im Set von Diamond Icons, was morgen wahrscheinlich rauskommt, am 5. Februar, ein neues Parallel, was als Ultra Rare angegeben ist, also Case-It, in Liquid Silver und Liquid Gold. Da haben sie wohl sehr eng laut Topps ihrer Instagram-Seite mit einer Third-Party-Tech-Company zusammengearbeitet, um dieses Design der Karte zu entwickeln. Soll so ein bisschen 3D-mäßig aussehen, also ein bisschen ja, 3D-Schimmer-Effekt. Kommt mir irgendwie bekannt vor, so muss ich sagen. Ich kann es euch aber jetzt nicht genau zuordnen. Aber bin auch gespannt, wie die Oberfläche Auswirkungen hat auf das Grading. Weiß man ja auch immer nicht, wie empfindlich diese neue Technologie oder was sie da entwickelt haben fürs Grading ist. Sieht man ja dann relativ schnell im Population Report, wie viel PSA 10, 9, 8 und was es da alles gibt, dann am Ende entstehen. Aber falls mal jemand eine zieht, ich glaube, da werden bald dann die ersten sicherlich auf Instagram und überall mal gepostet werden. Bin ich gespannt. Ich finde es okay, muss man, glaube ich, in der Hand haben. So auf den Bildern sieht es jetzt für mich so, im Eishockey gibt es Sunburst. Sieht so ein bisschen aus wie Sunburst im Eishockey von Upper Deck. Aber so ein bisschen anders, logischerweise. Aber ja, sieht so ein bisschen ähnlich aus. Reagiere bitte auf Mero Baller los, der ballert richtig heute. Mero Baller, let's go. genau, das ist das neue Parallel. Wie gesagt, ein paar Bilder im Set. Diamond Icons ist mit hier am Start. Da gibt es auch auf der Seite von Topps auf Instagram, sieht man so ein bisschen den Effekt. Man sieht eben diesen 3D-Modus. Ist, glaube ich, sogar nicht ganz glatt, die Karte, sondern die hat wirklich 3D-Elemente drin, was das Grading durchaus noch mal spannender machen dürfte, kann ich mir vorstellen. Am Ende. Genau. Das ist der Plan von Tops. Schauen wir uns natürlich an, sobald es soweit ist. Dann gab es noch für mich auch eine sehr, sehr interessante News, auch wenn die Karriere mehr oder weniger erstmal nicht mehr auf dem Höhepunkt ist, beziehungsweise vorbei ist. Derrick Rose hat einen Exclusive Multi-Year Autograph Deal unterschrieben bei Panini. Ihr wisst, wir geben euch auch immer hier mal so die Info, wenn relevante Spieler auch nochmal Exclusive Verträge unterschreiben, weil das durchaus interessant sein kann für ja, spätere Sets, die dann da so rauskommen. Und ja, da gab es jetzt einige in den letzten Monaten und Wochen, die eher bei Tops bzw. Fanatics unterschrieben haben. In dem Fall ist es mal wieder ein Exclusive Deal für Panini. Wird es die ersten Autogramme in Noir Basketball geben, was Ende Februar wahrscheinlich rauskommt, von Derrick Rose. Für mich echt ein Top-Spieler. Cooler Typ, mag ich sehr. Wirkt irgendwie immer sehr bodenständig. Und ja, der ist am Start auf jeden Fall bei Panini als Exclusive Deal. Dann haben wir noch eine Anpassung eines Autogramms. Ich glaube, das ist durchaus auch erwähnenswert, weil ja durchaus da die ein oder andere Fälschung bzw. neue Gerüchte, ihr erinnert euch, hatten wir auch schon hier im Hobby Talk mit dem Alex diskutiert. Messi, Doncic, unterschreibt Bruder, Schwester, Onkel, Cousin, was auch immer. In dem Fall ist es wohl ein Official Announcement von Tops, die das auf ihrer Instagram-Seite announced haben, dass Otani, der Topstar im Baseball, eine neue Unterschrift hat, die da tatsächlich auch die beiden Unterschriften gegenüberlegen, wo er ja die ersten Tops Finest Karten auch schon mit dem neuen Style quasi unterschrieben hat. Man sieht da auf jeden Fall einen Strich durch die Unterschrift. Also da ist auf jeden Fall der Unterschied erkennbar. Und ja, kann man jetzt bewerten, was man für, ob man die vorher schöner war, die danach schöner war. Ich würde jetzt sagen, danach ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Action los bei der neuen Unterschrift. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz gut, sowas offensiv zu kommunizieren und offiziell zu kommunizieren, bevor da diverse Gerüchte, was glaube ich relativ schnell dann auch gehen kann, wie wir wissen, losgehen kann. Ja, das auf jeden Fall auch für euch ein, glaube ich, interessante News. Genau, dann haben wir, Leute, es ist bei mir vor kurzem über irgendeine News auf den Tisch gelandet, Leute. Und es gibt ja, ich glaube, viele von euch, wir haben auch hier schon drüber gesprochen, über die Golden-Doku gesprochen. Und jetzt, Leute, gibt es einen neuen Dokumentarfilm, Leute, der, glaube ich, mich zumindest eher erreicht. Mich erreicht der, glaube ich, eher zumindest von dem, was da so steht, was inhaltlich dort am Start sein soll. Ich gucke gerade nur, wo ich die Seite habe. Wo habe ich die Seite hin? Da ist die Seite. So. Der Film heißt Hobby Hustle. So heißt der Film. Also der Dokumentarfilm, der ist noch nicht draußen, so viel schon mal vorweg. Der kommt voraussichtlich im Frühjahr. Also jetzt kann sein, dass er auch im Februar ist. Wenn man sich auf imdb.com, was also die Filmdatenbank ist, steht hier, bald verfügbar, wird am 16. Februar 2025 veröffentlicht. Hier steht aber auch nicht dabei, auf welcher Plattform. Also ich glaube, das steht noch nicht official fest, auf welcher Plattform man diesen guten Dokumentarfilm sehen kann. Aber ich finde, inhaltlich holt er mich schon ziemlich gut ab, weil er so ein bisschen die Auf und Abs anscheinend im Hobby darlegen. Also wer Golden gesehen hat, ist glaube ich nochmal ganz, da sieht man, okay, krass, was es für Dinge gibt, Collectibles gibt, die echt krassen Value haben. So ein bisschen glaube ich auch, wie das Ganze so ja, hochgeschaukelt wird, bis gewisse Umsätze erreicht sind und so weiter und so fort. Hier liest sich so, dass es inhaltlich so ein bisschen ein ausgewogenes Bild des Hobbys vermitteln soll, das nicht nur die Nostalgie des Hobbys vermitteln soll, aber auch Gier, Korruption, Fälschungen, wo wir eben schon mal auch ein paar Beispiele eben uns angeguckt haben. Also es geht tatsächlich nicht nur um die tollen Dinge, die es da so gibt, die es mit sich bringt, sondern auch das, wo ich sagen muss, das habe ich teilweise direkt oder indirekt schon auch erlebt, um die Schattenseiten des Hobbys. Gar nicht jetzt, glaube ich, so persönlich, aber es geht halt auch um Betrug. Und da gibt es eine Person, die hatte ich nicht auf dem Schirm, die war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Und diese Person nennt sich Cliff, jetzt muss ich gucken, ob ich ihn richtig ausspreche, Cliff Panasic. Cliff Panasic, so heißt er, glaube ich. Der war wohl in den, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, 2000ern in Ohio ein dicker Fisch im Fälschungsring, was Collectibles und gefälschte Autogramme betrifft. Also er hat wohl eine fette, ja, Fälscherring in diesen Themen am Start gehabt, war auch dann im Knast mehrere Jahre, fragt mich nicht, wurde 2011 auf jeden Fall von den US-Behörden aufgedeckt, ermittelt, war im Gefängnis, hat dort diverse Dinge gemacht und sagt jetzt oder hat jetzt, ist Teil dieser Dokumentation. Ich glaube, inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß, wenn ich das richtig gelesen habe. Falls jemand weiß, schreibt gerne nochmal hier rein. Aber der dürfte inzwischen auf jeden Fall auf freiem Fuß sein, weil er hat auf jeden Fall auch in dieser Doku mitgemacht. Spielt sich selbst Cliff Panasic. Die anderen, die hier mitspielen, Brian Brosokas, Carl Kissner und AJ Dillon, unter anderem übrigens, die spielen sich auch selbst. Also es ist wie gesagt ein Dokumentarfilm. Regie führt Michael Dort, der wohl auch selber Sammler am Start ist, also selber auch Sammler ist, aber auch durch diesen Film anscheinend sehr, sehr vorsichtig geworden ist. Also ist selber auch ehemaliger Baseballspieler, dieser gute Michael Dort. Und hat so ein bisschen seine Sichtweise wohl dieser Film geändert. Sagen aber auch beide, auch unter anderem Cliff Panasic, dass sie die Kinder vor den dunklen Aspekten des Hobbys schützen sollen, Leute. Und das ist so ein Thema, was mich total catcht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich catcht das von der Beschreibung komplett, weil ich genau das auch, ja, was heißt auf die Fahne geschrieben habe, aber sind so Dinge, wo ich als jetzt als Familienvater, als ich würde sagen, soziale, aufgewachsene Person, sehr sozialer Mensch, so würde ich mich auch behaupten, sehr, sehr wichtig ist, dass das Miteinander, dass man einen nicht betrügt und verlügt und so Sachen, die damit einhergehen. Und die werden wohl in diesem Film halt auch so ein bisschen vermittelt. Und gerade bei Kids, Leute, da geht es so ein bisschen auch um Vorbildfunktionen, die hier im Hobby am Start sind, wo ältere Menschen, Männer, Frauen, egal, auch aus meiner Sicht nicht immer die Vorbildfunktion widerspiegeln, aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, deswegen ist das, was mich, glaube ich, so catcht an diesem Film. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Hobby-Hustle-Movie. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon schon mal gehört habt oder in den Chat. Und wir schauen es uns an. Wir können gerne da mal hier drüber quatschen, wie ihr das findet. Ich glaube, es ist einfach nochmal eine ganz andere Tiefe, wie jetzt Golden natürlich war in der Doku auf Netflix. Aber da bin ich echt gespannt. La Cucaracha schreibt auch, glaube, Hobby Hustle kann sehr interessant sein. Das, ja, glaube ich auch, ist, ja, wie schreiben so schön, ist ein Dokumentarfilm, der nicht nur die Begeisterung, das auch, aber nicht nur des Sammels zeigt, sondern auch die Dunkelheit, die Risiken, die diese Branche aufzeigt und zur Achtsamkeit und Vorsicht, ohne jedoch die Freude am Sammeln zu verlieren. Also das alles zusammen hätte mich auf jeden Fall, dieser Satz alleine hat mich schon. So, und dieser Film, schauen wir uns an, guckt es euch an. Ich weiß nicht, wo es rauskommt, Leute. Falls jemand weiß, schreibt es in die Kommentare oder es gibt auch schon ein paar Reviews anscheinend. Ja, wenn man auf IMDb guckt, Hobby Hustle sucht, gibt es schon ein paar Reviews aus diversen Kritikseiten. Es gibt Trailer, die man sich angucken kann. Also da kriegt ihr schon mal einen Vorgeschmack auf das, was so kommt. Könnt ihr euch mal die Reviews angucken. Ich will mir da eigentlich selber ein Bild von machen, bevor ich die Reviews anschaue. Aber so, wenn ich jetzt mal ganz grob über die Reviews gucke, hat er jetzt, glaube ich, keine so schlechten Bewertungen bekommen. Der eine war eben 4 von 5 Sterne. Dauert 155 Minuten. Dieser Film steht leider nirgendwo, wo der rauskommt. Tatsächlich. Vielleicht auf der Hauptwebsite. Die haben nämlich auch eine Filmwebsite, beziehungsweise der Regisseur hat eine Website, Michael Dort. Gehen wir da mal drauf, ob da irgendwas steht. Aber Hobby Hustle, Land of the Outlaws, vielleicht kennt es auch jemand, hat er übrigens auch mit am Start. Da gibt es auch noch einen Trailer. Diesbezüglich steht aber jetzt auch nicht, wo der Film droppt, leider. Nee, kann ich euch nicht sagen. Falls jemand weiß, schreibt es gerne. Finde es auch sehr wichtig. Das läuft derzeit auf vielen Ebenen gewaltig schief. Kirsche sehe ich genauso. Golden ist nice, aber da geht es ja nur um höher, schneller, weiter. Auf jeden Fall. Ich habe Golden als, ich war krank, habe Golden durchgeguckt, habe mich einfach ein bisschen amüsiert und habe mich sehr dran gefreut. Aber ja, es ist jetzt so ein bisschen entertainend, wie halt Golden auch ist. So. Auf jeden Fall sehr nice. Nur als VHS-Kassette glaube ich nicht. Ich hoffe, das gibt es schon als Stream. Premiere. Ah, hier. Apple TV und Prime TV. Hier ist ein kleines Logo auf der Seite. Apple TV und Prime Video. Also könnte auf diesen beiden Kanälen droppen, Leute. Gerade hier noch gesehen, Leute. Apple TV und Prime Video. Also hopp mir mal. Prime Video, wäre ich dabei. Ja, bin gespannt, was uns dieser Film sagt. Liest euch gerne mal sonst auch, falls ihr noch ein bisschen mehr über Cliff Panisic, gibt es auch, glaube ich, ein paar interessante Stories, Dokus, Videos über den Guten, der da wohl wirklich so einen kleinen Betrügerring am Start hatte in den 2000ern. So, und wo wir gerade bei Betrügen und, also Betrügen eher jetzt weniger, aber Bad Stories sind, bleiben wir nochmal bei der Bad Story der Woche. Leute, die hat mich, ich hab's nicht gewusst, dann hat mir Alex geschrieben hier, was Instagram ist am eskalieren, was ist da los? Und dann habe ich mich erstmal in das Thema eingelesen und wollte es eigentlich nicht. Deswegen müssen es aber trotzdem kurz erwähnen, weil Backyard Breaks als unser Verantwortung ist des Hobby Talks, ist es euch die aktuellsten relevanten News aus dem Hobby zu bringen. Das ist durchaus relevant, weil es der wahrscheinlich größte Breaker weltweit ist, wo viele sich auch zum Vorbild nehmen. Inhaltlich vielleicht nicht, aber so vom Style kenne ich den einen oder anderen, die sich die auch zum Vorbild nehmen, Backyard Breaks. Und inhaltlich haben sie jetzt komplett versagt. Ich habe da mal, ich glaube, 4-5 Mal lass es gewesen sein, in die Breaks reingeguckt. Ich persönlich, das ist wirklich mein persönliches Ding, ich kann halt dieses, wobei ich glaube, bei ihm ist es nicht mal aufgesetzt, so, aber diese es gibt eben dieser Owner, Telford, ich weiß gerade gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, Grant oder so, das ist mir too much, so, das mag der ein oder andere feiern, für mich ist es too much, bei ihm ist es, glaube ich, so ein bisschen noch authentisch, es gibt den einen oder anderen, der versucht es dann so aufzusetzen, das wäre jetzt nichts für mich, aber der Gute hat tatsächlich das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich will das und kann es auch gar nicht wiedergeben, weil es, wenn ich es erwähne, mich das wütend macht als gerade frischer Vater, der da wirklich krasse Sachen gesagt hat, wirklich sexualisierende Dinge, anstößige Dinge gesagt hat über ein Kind, wenn er es hätte, was er mit ihr machen würde, ich glaube, was hat er gesagt? Piercings, er würde sie bei OnlyFans anmelden. Ich würde jetzt nicht, weiß glaube ich auch, das ist nicht alles, was er gesagt hat, aber das sind ein paar Beispiele, die er gesagt hatte. Er würde sie bei OnlyFans anmelden, damit sie Geld verdient und so weiter und so fort. Also seine Tochter, wenn er sie hat. Und das habe ich dann gesehen und dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst. Er hat es mit einem Baxi, glaube ich, mit dem macht er das immer, so heißt er, hat er das gemacht. Und da kam auch nichts zu. Und das hat richtig krasse Wellen geschlagen. Zu Recht, ja, also zu krass, dass der Typ nicht viel vielleicht im Kopf hat, hätte man vielleicht vermuten können, das ist jetzt auch sehr persönlich die Meinung vielleicht, aber dass sowas dann nochmal am Start ist, hätte ich tatsächlich jetzt auch nicht gedacht, weil das natürlich, Leute, muss ich nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall ist da lange nichts passiert. Backyard Breaks hatten diverse Postings, glaube ich, rausgehauen mit es tut uns leid, und wir suchen uns Hilfe, beziehungsweise der gute Grant, der auch der Gründer ist, Mitgründer von Backyard Breaks, und zieht sich erstmal zurück. Und ja, das war erstmal der Stand so. Und trotzdem liefen deren Kanäle weiter auf Whatnot, ist vor allen Dingen deren Hauptkanal, soweit ich weiß. Aber ja, dann ist erstmal lange nichts passiert, bis dann irgendwann Whatnot sich gemeldet hat und erstmal den Kanal, und die haben ja mehrere Kanäle, Whatnot Backyard Krantz, haben sie dann gesperrt mit 87.200 Follower, glaube ich, auf Whatnot, ist inaktiv. Die anderen sind weiterhin aktiv von Backyard. Aber der Account ist inaktiv gestellt worden. Man sieht diesen Telford aktuell auch nicht. Ich glaube, der hat sich auch neben dieser Nachricht auch keine weitere Message mehr gedroppt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da auf seinem persönlichen Kanal ist diese eine, wo er sich nochmal entschuldigt, am Start. Und auf dem Backyard Breaks Instagram ist auch erstmal nichts weiter passiert. Ja, und die haben jetzt sich zurückgezogen. Das Netzwerk von Backyard Breaks, wie gesagt, deswegen müssen wir es auch und wollen hier erwähnen, ist, also sie sind das Größte. Sie haben diverse Kontakte. Und das, was ich immer sehr, nicht nur in dem Fall, aber auch immer im anderen Fan schwierig finde, ich meine, Whatnot hat jetzt reagiert. Und die Frage ist, wie restriktiv ziehst du das durch und was ist mit den anderen, die mit ihnen vielleicht zusammenarbeiten? So, da weiß ich nicht, wie viel Business dann über Ethik geht bei dem einen oder anderen Company. Das frage ich mich übrigens nicht nur in diesem Beispiel, sondern in vielen anderen Dingen, wo einfach ich mir frage, ist das Business so wichtig, dass man über gewisse Dinge einfach hinwegschaut? Aber in dem Fall ist es so. Vielleicht, auf jeden Fall, Whatnot hat einen kleinen Schritt gemacht. Fanatics, ich glaube, die haben auch durchaus mit denen ein bisschen was zu tun. Zumindest bekommen sie reichlich Stuff auch von Fanatics, Panini, wo sie auch immer das herbekommen. Die ganzen Boxen und was sie da am Start haben, da gab es wohl nichts, kein Announcement. Ja, haben wir auf jeden Fall ein bisschen einen Blick, wie es da weitergeht. Ich hoffe, dass der Typ erstmal nicht mehr zu sehen ist. Ich habe es mir sowieso fast nie angeguckt, aber das ist natürlich schon eine hässliche Nummer gewesen, schon ein bisschen widerwärtig. Über schwarzen Humor kann man streiten, aber diese Aussagen sind fernab von gut und böse und einfach nur krank. Auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan von schwarzem Humor. Aber das, auch da gibt es irgendwo Grenzen auf jeden Fall. Deswegen ja, ist das definitiv ekelhaft. So, damit soll es auch genug gewesen sein zu diesem Thema. Und tatsächlich auch, glaube ich, mit unseren News erstmal der Woche. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, ich glaube, das waren so die dicksten News aus der Woche. Hat sich selbst gebreakt. So sieht es nämlich aus. Der hat sich wirklich selbst gebreakt. Genau, dann vielleicht noch mal ganz kurz die Releases, die jetzt anstehen. Eins hatten wir ja schon mal angesprochen. Was soll noch rauskommen? Donruss Football und Premiere für Photogenic Football. Übrigens, beides könnt ihr als Presale vorbestellen auf graded-moments-shop.de. Photogenic ist Debüt-Edition im Football. Im Basketball gab es das gute Ding ja schon. Jetzt auch mit sehr, sehr geilen Bildern auch im Bereich Football am Start. Und Donruss, muss ich nicht zu viel sagen, es sind die Downtowns der Welt. Top Diamond Icons Baseball soll morgen rauskommen. Tops Midnight Basketball, ich weiß nicht, ob das dabei bleibt, soll am 6. rauskommen. Also eine Tops-Version vom Basketball. Natürlich Tops Basketball heißt Wemby Basketball, Unterschrift vor allen Dingen. Stand jetzt am 6. und am 7. Tops Dynasty Formel 1 und Rookie Stars Football am Freitag beides. Wobei Rookies und Stars bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das wirklich am Freitag kommt. Ich glaube, das wird definitiv nochmal nach hinten geschoben. Das sind die Releases der Woche. Pickups der Woche. Alex ist ja nicht da. Ich weiß nicht, ob er irgendwas gepostet hat. Ich glaube, die Pickups der Woche, deswegen kann ich von Alex gar nicht sagen, ob er was Neues geholt hat. Ich habe einen Pickup der Woche. Ich zeige ihn ganz kurz mal hier. Kein Pickup der Woche, sondern eine Karte, die vom Grading zurückkam. Und zwar diese schöne Karte hier ist eine Unterschrift von Sviatek, die, glaube ich, gesperrt war, ist. Auf jeden Fall war das noch vor ihrer Sperre, wo die Karte hier weggegangen ist. Eine Topps Chrome 2024 Image Variation Autograph kam zurück von PSA. Ja, mit einer Unterschrift drauf, die gute Sviatek. PSA 8 kam schon zurück, Autogramm wurde mit einer 10 gegradet, hätte mir schon eine 9 erhofft, habe jetzt tatsächlich auch nicht so viel auf der Karte gesehen, aber ist nicht so schlimm. Sviatek ist auf jeden Fall jetzt hier am Start mit einer Unterschrift. Das war mein Pickup der Woche, mehr oder weniger. diese wunderschöne Variation Auto von der guten. Sonst tatsächlich war nichts am Start. Dann war das, genau, schon zum Thema Pickups der Woche, würde ich in Market Movers reingehen. Und zwar, Leute, ihr habt es mitbekommen, Fetter Drade, Luka Doncic ist bei den LA Lakers, wer hätte das vor Wochen gedacht, also für die Basketballfans da draußen, aber auch nicht Basketballfans, ich glaube, sagt Luka Doncic schon einigen was. Und Luka Doncic ist jetzt auf jeden Fall bei den Lakers. Dafür ist unter anderem, also es war ein dicker Trade, Anthony Davis zu den Dallas Mavericks gegangen. Ich habe mit dem einen oder anderen Basketballfan gesprochen oder geschrieben, die gesagt haben, dass die Mavericks den Trade für jetzt gewonnen haben. Also die haben schon eine gute Truppe jetzt, Defense quasi aufgebessert. Die Lakers perspektivisch auf jeden Fall schon eine ganz gute Truppe haben. Ich glaube, so war es ungefähr. Und was krass war, was für ein Effekt, und dann könnt ihr mal gerne in den Chat eure Meinung schreiben, warum das so ist, die Values hatten. Also ich habe jetzt mal nur bei Market Movers, übrigens, falls ihr Market Movers testen wollt, 20% sparen wollt, beziehungsweise Cardletter, was wir auch noch uns angucken, auch testen wollt, die Links dazu sind in der YouTube-Videobeschreibung, in der Instagram-Bio, einfach den Link nutzen, ist ein Affiliate-Link und dann könnt ihr auf jeden Fall auch bei Market Movers unter anderem 20% sparen für die Kosten. Und hier bei Market Movers habe ich jetzt mal die PSA 10 Silver-Karte von Doncic rausgesucht, die es insgesamt 2369 mal gibt in dieser Version. Und da seht ihr, Leute, also die war so die ganze Zeit bei, ja, letzte Sale war so hier bei 1005 und dann ging es hoch auf 1500 fast, 1700. Letzte Sale war 1770. Also die letzten 14 Tage, der Trend ist krass nach oben gegangen. Also nicht verdoppelt, aber durchaus, wenn ich jetzt mal den Trend 30 Tage angucke, haben wir hier ein Plus von 60% fast insgesamt gehabt. Also Doncic, Prism, Silver. Und wenn wir uns das mal als Overall-Index angucken, ich nehme jetzt mal hier die LeBron raus. Ich habe mal hier als spaßeshalber Darren Fox, der auch heute, glaube ich, oder gestern noch getradet worden ist, auch noch mal mit reingenommen, der übrigens preislich bei Luka Doncic liegt und Anthony Davis weit unten drunter. Aber das ist quasi hier, vielleicht zur Erklärung, das ist ein Index von Cardletter, von diesen, da sind insgesamt verschiedenste Karten hinterlegt. Aaron Fox 121 Karten, Luka Doncic 732 Karten, bei Anthony Davis sind es 84 Karten, die hier hinterlegt sind. Und all diese Karten gibt es halt so eine Art Index. Und da sieht man einfach bei Doncic, das ist die grüne Kurve, die auch hier overall über alle Karten ab 1. Februar nach oben geschossen sind. Im 2-Wochen-Trend ist das ein Plus von 5%. Overall, die Aaron Fox übrigens auch. Vom Index liegt es übrigens ähnlich wie Luka Doncic auf dieser Kurve. Wer ein bisschen Liebe nur bekommen hat, aber der eh nicht viel Liebe bekommt im Kartengame, ist Anthony Davis. Da ist ein Plus von knapp 1,35%. Also das ist aber auch von der Kurve hier weit, weit nach unten. Aber auch da ist der Effekt eher minimal. Aber die Preise von Doncic sind seit diesem Trade und wie gesagt auch von Fox, da kann ich es auch ein bisschen verstehen. Ich glaube, zu den Spurs, das ist auf jeden Fall ein spannendes Team, auf jeden Fall, was da jetzt am Start ist. Aber Doncic ist eskaliert und ihr könnt mir gerne mal in den Chat schreiben, warum ihr glaubt, dass so ist, warum die Preise von Doncic so in die Höhe geschossen sind, jetzt, wo er bei den Lakers sind. Schreibt das gerne mal unten rein. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Falls ihr irgendwie noch einen Spieler habt, der Mavs haben Ersatz, Caleb Martin von den Sixers. Weiß nicht, ob das der Ersatz ist. Auch die Pressekonferenz, die man da gesehen hat danach, es war schon sehr dubios irgendwie alles. Ich habe heute gelesen, Doncic hat irgendwie Tränen in den Augen gehabt, hat aber jetzt auch gesagt, dass es wie eine Ehre ist, mit LeBron zusammen zu spielen und Ja, ich glaube, wenn man da ein, zwei Mal durchgeatmet hat. Aber wer hätte das gedacht, so dass irgendwie Doncic einfach nochmal Dallas verlässt. So, ich war für mich irgendwie nicht vorstellbar. Der hat einfach für mich zu Dallas gehört und er sich wahrscheinlich auch und irgendwann mal da eine Statue gesehen. Diverse Gerüchte gingen da auch rum, warum, wieso, weshalb, Gewicht, Nicht-Gewicht, Einstellung zum Job und so weiter und so fort. Da will ich jetzt nicht so tief auf die Gerüchte eingehen. Fakt ist, er ist weg. Fakt ist, er ist bei den Lakers. Fakt ist, glaube ich, am Samstag hat er sein erstes Spiel. Und Fakt ist, die Kartenpreise gehen in die Höhe. Also wenn jemand Doncic-Karten verkaufen will, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Darren Fox könnte auch ein guter Zeitpunkt sein. Anthony Davis könnte vielleicht auch, aber Anthony Davis kriegt eh leider nicht so viel Liebe im Hobby, was seine Karten betrifft. Aber da durchaus gibt es auch ein bisschen Liebe. Ja, das ein kleiner Überblick dazu. Wo wir gerade bei Market Movers sind, will ich doch noch mal ganz kurz in die Charts gucken von unseren Top-Quarterbacks. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten da kurz vor 2-3 Wochen waren es, glaube ich, über die Top-Rookie-Quarterbacks geguckt. Keiner von denen ist ja jetzt im Finale. Jaden Daniels hat es dann auch nicht geschafft. Und wenn wir uns jetzt mal den 7-Tagestrend angucken, dann geht auch ein bisschen dieser Hype von Jaden Daniels vorbei. Also die Preise waren ja utopisch. Jetzt im 7-Tagestrend ist es bei -18%. Die Silver Raw Karte, Silver Prism Raw, im 14-Tagestrend sind es -33%. Also von insgesamt 141 auf $126. Also ein bisschen was runtergegangen. Aber alle sind im Minus. Wer am wenigsten Minus hat, ist JJ McCarthy. Der ist so ein bisschen, ja, -1% im 14-Tagestrend, aber Penix Jr. -31%, Drake May -19%, Bo Nix -11% und Caleb Williams -14%. Falls da jemand dabei ist, wo ihr sagt, der ist undervalued, ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, weil jetzt Ende Saison keiner mehr im Finale von diesen Rookies, dann könnte ein guter Zeitpunkt sein. Wobei bei Jaden Daniels weiß ich nicht, ob da die Kurve nach unten schon erreicht ist. Ich glaube, man kann mir vorstellen, dass es schon noch ein bisschen nach unten geht. Irgendwo wird sich dann, wie man so schön sagt, im Game, der Boden wird irgendwann kommen, der Boden wird irgendwann erreicht, aber ich glaube, es dauert noch einen Moment. Aber im Vergleich ist weiterhin Jaden Daniels vom Value auf der 1 mit der Silver Prism, Caleb Williams auf der 2, Bo Nix auf der 3, Drake May auf der 4, Michael Penix auf der 5 und dann JJ McCarthy. Mit aber Penix und McCarthy fast gleich vom Value. Aber ja, Jaden Daniels fast dreimal so teuer wie Caleb Williams vom die Silver Raw Karte. Ist halt schon immer noch eine Hausnummer, ne? Wenn man da Jaden Daniels sich gerade gönnen will. Muss man einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man die Karten vergleicht. Genau, dann haben wir uns, wollten wir dem letzten Mal schon angucken, wo wir gerade bei Karten sind. Eins hatte der Alex noch gefunden, das fand ich auch sehr, sehr spannend, Leute. Diese Post von Sunday League Investors, auch sehr, sehr interessant. Und zwar ist, hier sind hier 3 Karten abgebildet von Lamine Jamal. Einmal eine Topps Merlin 23/24 mit Autogram Black. Sticker Auto ist es, glaube ich, oder? Das ist kein On-Card? Nein, ist es On-Card? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist es On-Card? Nein. Weiß es nicht. Ich glaube, Sticker Auto. Dann eine Topps Saphir, Lamine Jamal in Paparazza, One of One, PSA 9, Autogramm 10. Dann noch eine Topps Chrome 23/24, Lamine Jamal Auto Super Refractor, One of One, PSA 8, Autogramm 10. So, wenn man diese Karten jetzt gegenüberlegt, ist die teuerste tatsächlich die Topps Chrome Super Refractor One of One PSA 8 Autogramm 10 für $122.000 wurde die verkauft. Die dahinter für 74.000, also fast 40.000 weniger, eine PSA höher, also PSA 9 statt 8, wie die Super Refractor. Die Saphir-Karte wurde verkauft für 74.420. Also, ja, wie gesagt, fast 40.000 weniger. Und das Krasse ist, die Jamal Rookie Max of Excellence von Topps Merlin hat so wenig Liebe bekommen, Die ist On-Card sogar, ne? Also es ist ja noch krasser eigentlich. Das ist, glaube ich, die einzigste On-Card dieser drei Karten für 21.960. Auch eine PSA 8 zwar nur, aber die, gut, die Super Refractor war auch nur PSA 8. Aber allein die Super Refractor hat dafür gesorgt, dass es einfach oder Topps Chrome ist, ist es $122.000. Also $100.000 mehr, obwohl es eine On-Card ist, obwohl es auch eine One-of-One ist, aber halt keine Super Refractor ist, sondern eine Black One-of-One. Übrigens für mich, wobei Super Refractor sieht halt auch schon geil aus. Paparazzi gefällt mir irgendwie am wenigsten. Ist nicht so, ich mag dieses Cracked Ice Purple-Pink-Ding nicht so. Aber die Marks of Excellence hat schon was. So, das ist halt schon krass irgendwie. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Schreibt es gerne mal in den Chat. Aber den Vergleich, auch ein weiteres Beispiel, dass es sich lohnt, Karten einfach miteinander zu vergleichen, Leute. Also ob es jetzt Spieler sind, Karten sind und dann so für sich ein bisschen heraus zu finden, ist es mir das wert? Beziehungsweise ist was undervalued aus meiner Sicht, ist was overvalued. Aber Super Refractor ist einfach der Name, der zielt, ja. Also ist halt das Ding im Hobby, das goldene Ding, was dafür sorgt, dass du in dem Fall bereit bist, obwohl der gleiche Grade am Start ist, 100.000 Euro mehr zu bezahlen. Ehrlich gesagt muss ich auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, wann die Verkäufe stattgefunden haben. Das geht aus diesem Post leider nicht hervor. Aber ja, es ist halt, ist so. Die Max Off ist in meinen Augen, wenn man dann den Laminmarkt sieht, zu günstig weggegangen im Vergleich zu den beiden anderen. Ja, sehe ich genauso. Also entweder zu günstig oder anderen zu hoch. Aber overall müsste man jetzt Lamin nochmal mit anderen ähnlichen Spielern gegenüberlegen. Das kann, weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Aber das, wenn es das der Value ist, dann ist die Marks of the Eklins einfach ein guter Schnapper gewesen, schreibt auch Ars Gaming, finde ich genauso. Mr. Patini schreibt noch was zum Basketball-Thema, glaube ich. Bin ein Newbie im Game, glaube aber nicht, dass man es mit der neuen Franchise erklären kann. Er ist so ein Ausnahmetalent. Eine Franchise wird um ihn herum gebaut. Aber allen war sofort klar, dass es ein absolut geschichtsträchtiger Trade war. Allein diese Aufmerksamkeit lässt meine Einsicht die Preise steigen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aus meiner Sicht ist natürlich immer so, ein Spieler ist mehr im Trade, im Gespräch, Preise steigen. Die Frage ist, ob es dann gerechtfertigt ist, weil man dann glaubt, okay, hat er jetzt mehr Value, weil er in L.A. spielt. Holt er vielleicht da einen Titel, sorgt das dafür für höhere Preise. Ja, das könnte alles mit dem Grund sein auf jeden Fall. Aber das, die Grafik hier nochmal mit Jamal finde ich sehr, sehr spannend. Welche würdet ihr von den drei nehmen? Also zu welchem Kurs? Wahrscheinlich die meisten die linke, weil, also ich würde aber sofort für die Preise die linken nehmen. Onkel, vielen Dank fürs Follow. Also ich würde definitiv die linke nehmen. Sogar wenn sie ein bisschen teurer wäre, würde ich immer noch die linke nehmen. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Das noch zur Lamin am Start. So, jetzt würde ich mal spontan einfach noch den Call-In einschalten. Falls jemand spontan Bock hat, Collector Spotlight noch seine Sammlung vorzustellen, wäre das jetzt noch möglich. Also da habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, gegebenenfalls hier was zu starten. Muss gerade nur mal schauen, wie ich das hier mache. Zack. Zack. Und wir starten mal rein. So, also wenn ihr Bock habt, wäre jetzt die Möglichkeit, euch mit reinzuschalten in den Stream, eure Collectors Highlights zu zeigen. Ihr könnt sie mir auch gerne schicken. Dann zeige ich sie im Bildschirm und ihr erzählt einfach was dafür. Oder ihr habt was zu sagen zu einem anderen Thema, was wir heute drüber gesprochen haben. Dann wäre das jetzt auch noch eine Option. Würde ich jetzt gerade noch offen lassen. Ars Gaming. La Cucaracha, New York City Baller würde alle drei Karten nehmen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. New York City Baller würde alle nehmen. Genau. La Cucaracha links vom Design schlicht und On-Card. Definitiv wäre auch meine Choice. Lamin 101 super ohne Auto ging vor ein paar Tagen auch für 103.000, das ist noch viel verrückter. Also noch ohne Auto und dann für 103.000 ist dann noch ein bisschen stranger. Ist On-Card, schreibt Steve, genau. Die linke war wirklich die Merlin Marks of the Excellence, ist On-Card. tatsächlich. Genau, solange ich hier dieses Call-in, falls jemand Bock hat, wie gesagt, zu irgendeinem Thema, wir schauen, sollen wir uns das anschauen, Collector Spotlight, eure zwei, drei Highlight-Karten zeigen, machen wollt, würde ich die Fragen der Woche vielleicht noch durchgehen, beziehungsweise eine Frage kam jetzt gerade im Chat noch auf. Hat jemand von euch schon mal zu ComC hingesendet, also in die USA? Muss ich da auch Zoll zahlen, weil es ja quasi an mich selbst gesendet wird? Kann ich das bei DHL als Warenrücksendung angeben? Tatsächlich bin ich da überfragt. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe nur innerhalb den USA zu ComC geschickt, aber nicht von Deutschland zu ComC. Falls es jemand weiß, La Cucaracha könnte es vielleicht wissen, dann schreibt es gerne in den Chat und helft dem Patrick gerne weiter. Falls es jemand, glaube erst das OnCard, die würde auch das OnCard nehmen, ja, ich auch. So, dann hatten uns noch ein paar Fragen über den Instagram-Kanal erreicht. Einmal NBA Hammer Trades von SEO, haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen. Dann die ersten Fußballkarten, Fußballboxen wurden von Montana Black geöffnet und es sollen noch mehr folgen. Wird es einen positiven oder negativen Einfluss aufs Hobby haben? Eure Meinung? Spannende Frage, wobei ich mir nicht sicher bin, ich habe es auch jetzt nicht gefunden, dass Montana Black jetzt auch Fußballkarten aufmacht. Das habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe gesehen, dass er Pokémon-Karten aufmacht bei Whatnot, aber Fußballkarten habe ich nicht gefunden und auch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, Lambok. Von dir kam die Frage. Deswegen sollte er das tun. Also wenn er Fußballkarten hat, Pokémon-Karten aufgemacht, die teilweise, glaube ich, sehr überteuert verkauft worden sind bei Whatnot. Und Montana Black macht das jetzt auf. Weiß nicht, ob es, ich bin nicht die Zielgruppe von Montana Black, muss ich dazu sagen. Was ich mir schon ab und zu mal angucke, ist Knossi so ein bisschen, was ab und zu mal irgendwie zum Unterhalten ist. Hat, glaube ich, nicht ganz so eine heftige Reichweite, aber auch ähnliche Reichweite. Und Knossi macht ja das ein oder andere Mal auch Fußballboxen auf. Also grundsätzlich finde ich es immer wichtig, man kann die Person, ob es jetzt ein Knossi ist oder ein Montana Black ist, finde ich es immer schon schöner und wichtiger, wenn sich die ganzen Firmen, mit denen die dann wahrscheinlich auch zusammenarbeiten, schon jemand raussuchen, der oder die was mit dem Hobby auch anfangen kann. Also nicht nur einfach ein Gesicht. Und würde ich wahrscheinlich, wenn ich gefragt werde, was ich nie werde, weil ich nie die Reichweite habe eines Knossis und eines Montana Blacks, aber wenn ich gefragt werde, will ich ja irgendwas machen, worauf ich auch Bock habe, wo ich Spaß dran habe. Und das wäre, glaube ich, mir schon wichtig. Und da muss man es irgendwie auch authentisch irgendwie verstehen. Also ein gutes Beispiel, auch nicht ganz 100% vergleichbar mit Reichweite, aber der gute Debs, Dominik Eberle, genau, ehemaliger Kicker in der NFL, hat auch Sammler, natürlich nicht die gleiche Reichweite, aber ist ein Sammler, ist auch relativ bekannt zumindestens, und der merkt man an, der sammelt selber, der hat Bock drauf, hat coole Videos in den letzten Wochen auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Und wenn ich das spüre, dann feiere ich das auch sehr, wenn da ein Montana Black oder Knossi, egal wo es ist, wenn irgendwo was reingesetzt wird, wo man sagt, das passt jetzt nicht und er hat eigentlich gar keinen Bock, dann finde ich es immer schwierig. Grundsätzlich ist es immer so, ob es jetzt ein Knossi ist oder Montana Black ist, glaube ich, dass es mehr Leute erreicht, die vorher mit dem Thema nichts zu tun hatten und dadurch mehr Leute auch ins Hobby kommen, beziehungsweise auch damit sich wieder erinnert fühlen vielleicht. Gut, ich glaube, die Zielgruppe ist einfach ein bisschen jünger bei Montana Black, korrigiert mich. Aber ich glaube, sie ist schon ein bisschen jünger, das heißt eher nicht wieder erinnert, weil viele von denen wahrscheinlich ja entweder noch nie gesammelt haben oder jetzt damit in Berührung kommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich glaube, es werden auf jeden Fall so oder so mehr davon erfahren, von dem Thema. Und manche von denen feiern es, manche von denen gehen wahrscheinlich auch schnell wieder weg, weil sie sagen, habe ich doch keinen Bock. Am Ende bleibt jeder dort, der am Ende auch was damit anfangen kann. Es ist bei allem so. Also wenn ich irgendwas mache, worauf ich keinen Bock habe, irgendwann höre ich dann halt auf damit, weil ich ja da keine Zeit für alles andere ja zwang. So wird es dann da wahrscheinlich auch sein. Was es natürlich dazu führen kann, die Preise gehen nach oben. Genau, was RS Gaming schreibt, Montana will noch mehr Boxen öffnen, wenn ich den Stream sehe, wie viel Inkompetenz davon ist. Der hilft, dass keine neue Bock ins Hobby zu holen, sondern nur Preise in die Höhe zu treiben. Gerne immer mehr Leute ins Hobby, aber vernünftig anführen. Sehe ich eben genauso. Also ich verstehe, wäre ich jetzt Tops, wäre ich jetzt Fanatics, wäre ich jetzt Panini, würde ich dafür sorgen, wie kriege ich meine Produkte noch mehr an Leute? Und dann geht heute kein Business oder fast kein Business mehr, gerade in der Zielgruppe, an Social vorbei, an Influencern vorbei. Und dann kann man, glaube ich, sagen, dass Montana Black einer der größten ist. Und wahrscheinlich würde ich schon gucken, hier, Montana, ich weiß, dass du früher Boxen aufgemacht hast, hättest du nicht Bock, hier irgendwie noch mehr aufzumachen, damit wir Leute irgendwie ins Hobby bekommen. Und aus Business-Sicht kann ich den Schritt komplett nachvollziehen. Ich gucke es mir dann trotzdem nicht an. Ich glaube, es hilft schon, dass der eine oder andere. Was aber wichtig ist, so kennt ihr mich ja inzwischen, ich finde es immer wichtig, die Leute, wie du schon sagst, heranzuführen. Also dieses Vermitteln, es geht nur ums Geld. Ich habe gerade, wer hat mir das gestern erzählt oder vorgestern erzählt, es werden teilweise in Deutschland inzwischen auch schon keine Base-Karten mehr verschickt oder gezeigt, kennt man in den USA von dem einen oder anderen Breaker, auch schon länger, aber in Deutschland ist es tatsächlich auch schon so, dass es keine Base-Karten mehr gezeigt wird oder einfach diese, was vermittelt wird, so es geht nur ums Geld und eben die Zielgruppe eines Montana Blacks ist, glaube ich, schon überwiegend etwas jünger. Und da sind wir wieder beim Thema Vorbildfunktion. Ich hätte jetzt keinen Bock, dass meine Tochter, mein Sohn irgendwie sowas vermittelt bekommen, dass teure Boxen, Basekarten weggeschmissen werden, dass es nichts wert ist, wo du irgendwie vorher 200, 300 Euro für ausgegeben hast, 400 Euro. Und dann behandelst du das, wie als ob es nichts ist. So, das meine ich mit vermitteln. Abgesehen jetzt von der Kommunikation und Art und Weise, aber das finde ich dann schon schwierig. Und da sehe ich dann auch mich oder Tops oder Fanatics irgendwie dann, wenn ich jetzt Tops oder Fanatics wäre, in der Pflicht zu sagen, wen suche ich da aus und was gebe ich da mit? Also was will ich denn dann? Welche Verantwortung trage ich da auch als Firma? Und das sind wir wieder beim Thema Backyard, hatten wir es vorhin gesagt, ich als Firma, wie wichtig ist mir dann Business und wie passt es dann mit dem ethischen Ding zusammen. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich hoffe, ihr konntet mir noch folgen, Leute. Aber ich kann mich in diesem Thema auch echt verlieren, muss ich sagen. Ich kann mich da echt verlieren. Weil wie ihr mich kennt, wie ihr meinen YouTube-Kanal kennt, mir ist es immer sehr, sehr wichtig. Ich versuche da immer mir vorzustellen, auf der anderen Seite sitzt jemand 14-, 15-Jähriges, der komplett neu ist und dem ich schon gewisse Werte auch vermitteln will. Auch wenn es vielleicht der eine oder andere sagt, es ist doch nicht deine Pflicht, aber ich finde es schon relevant und das sollten auf jeden Fall sich die Companies mit ihren Influencern, die sie dann heraussuchen, auch schon bewusst sein. Geht mir gar nicht nur um Base, weil gib mir Base, tödlich, Sieger, Base. Mir geht es eher um das Vermitteln von Wert, ob es jetzt Base ist oder Insert oder so. Kann man jetzt drüber streiten, aber mir geht es darum, dass die Boxen ja 400 Preise erreichen, wo du einfach nicht nur eine Karte irgendwie, das da drin ist und dass man auch sagen muss, okay, der Wert, den du jetzt zahlst, den kriegst du nicht unbedingt aus der Box raus. All solche Dinge, die wir auch regelmäßig sagen, ist schon wichtig und da ist aber jeder für sich selbst auch verantwortlich, das mitzugeben. Den Leuten, die das nicht tun, nicht zu folgen, nicht zu supporten, die Leuten, die das tun, supporten, beziehungsweise selber auch das zu vermitteln, weil, ja, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, aber das finde ich schon, ist schon wichtig, finde ich. So, jetzt muss ich ein bisschen die Kommentare nochmal im Chat lesen. Und angekündigt, dass noch mehr folgen wird. Also Montana Black hat anscheinend ein bisschen was auf. Er hat auch Fußball geöffnet, CR7 gezogen und eine Silver Bar aus Impeccable. Glückwunsch. Da wurden dann wilde Preise in die Runde geworfen. Es war keiner dabei, der Ahnung vom Hobby hat. Ist dann schwierig. Genau, Montana kann Hannah Montana öffnen. Das wäre auch bestimmt witzig. Wurde geöffnet und das Hauptthema war direkt Geld. Ja, das ist halt dann schwierig. Das ist dann echt super schwierig. Leider geht das in die Richtung, schreibt auch Steve. Und dieses Boxen öffnen in High-Speed-Modus halte ich nichts von. Ich meine, Case Break, Panini Hoops oder Don Ross Soccer, der geht dann halt 8 Stunden, wenn du jede Base-Karte zeigst. Ich meine, aber schon gar nicht mehr zu zeigen, sondern die einfach wegzulegen, wegzuschmeißen oder nicht mal zu verschicken. Ich meine, kann ja sein, dass der eine oder andere sagt, ich will sie nicht, weil der Versand dann teurer ist. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema, aber das als selbstverständlich zu nehmen, ich verschicke die Base-Karten schon gar nicht mehr, das würde bei mir irgendwie Schwierigkeiten hervorrufen. Wenn er schon Sport öffnet, dann sollte auch jemand daneben sitzen, der Ahnung hat davon, erklärt, Value XY nachzugucken bei, und auch viel verständlich machen und dass sie halt auch vollkommen Bruch gehen können. Ja, auf jeden Fall. Und das Schlimme ist ja, es muss ja nicht mehr Bruch gehen können, weil es ja wirklich nicht nur um den Value geht, Leute. Also ich habe erzählt diese Story so oft schon, jetzt schweift mir so ein bisschen ab hier aus unserem Hobby-Talk, das ist aber nicht so schlimm, weil ich es super spannend finde, mit euch darüber zu reden. Wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne reinschalten und mitdiskutieren. Meine wertvollste Karte ist eine Lukas Piszczek, Don Ross, keine Rookie-Karte, Value 0,10 Cent. Das ist aber die erste Karte, die ich geschenkt bekommen habe. Die ist für mich nicht bezahlbar, die trade ich nicht, die behalte ich nicht, die hat für alle 0,0 Cent Wert, aber für mich ist das ein Sammlerwert. Und dann gibt es den einen oder Bonga, ja, ist für mich meine PC besonderer Wert. Dementsprechend wäre eine Box für den einen oder anderen ein Bruch, wenn da eine Bonga drin wäre. Für mich ist es halt kein Bruch. Und das meine ich halt, dieses Vermitteln von, wie, was ist denn deine Sammlung so? Es geht halt nicht nur um die Jamal Marks of Excellence PSA 10, was natürlich ein geiler Hit ist und sich jeder drüber freut, aber es gibt halt für den einen oder anderen vielleicht noch mehr da draußen. Und dementsprechend ist Bruch auch sehr relativ zu sehen, finde ich. Ich hasse eh dieses Wort Bruch. Aber natürlich, wenn ich irgendwie mir hoffe, den Wert wieder zurückzubekommen, dann muss man das vermitteln. So, dass die meisten Boxen einfach das, was ich bezahle, einfach eher nicht zurückbekomme an Wert. Aber es kann halt sein, dass ich meine PC daraus ziehen kann. Es wurde bei Metallkarte von CR7 gezogen. Plötzlich war die Zahl 50.000 im Raum. Natürlich absoluter Schwachsinn, aber die Zahl fiel einfach zu oft. Dagegen wurde eine One-of-One gezogen und quasi als Scheiße dargestellt, da kein Superstar. Und Leute, das macht nicht nur Montana Black, so viel sage ich dazu. Natürlich hat Montana Black nochmal eine andere Reichweite und was das jetzt nicht besser macht. Aber es gibt auch viele Breaker und Streamer da draußen, die das auch täglich tun. Also Montana Black hat jetzt, glaube ich, einmal gebreakt. Da gibt es Leute, die machen das täglich und definieren oder erzählen eigentlich das Gleiche, was ich gerade erzählt habe, aber leben es nicht. Deswegen sage ich, es liegt an jedem selbst, so ein bisschen zu gucken, wo supporte ich ein, was vermittle ich selbst, was ist mir wichtig. Und dann muss man für sich den besten Weg finden, wie man happy ist im Hobby. Und wenn das so ist, dass es Basekarten keine Relevanz hat, ist es auch absolut fein. Also ich will das gar nicht verurteilen, weil am Ende ist es ein Hobby, wo jeder sagt, wo habe ich am meisten Spaß im Hobby? Und wenn es das so ist, dann ist das so. Frage ist halt, was das Hobby bedeutet, sammeln oder Geld verdienen? Für den einen oder anderen das. Für den einen oder anderen das. Ich will das gar nicht, ich will da auch gar nichts ausschließen. Ne? Für den einen ist es sammeln. Für den anderen ist es beides. Für den anderen ist sein Hobby, Aktien zu traden, Daytrading zu machen. Für den anderen ist sein Hobby, Sportkarten, mit Sportkarten Geld zu verdienen. Absolut fein. So. Und ich will auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Was ich nur wichtig finde, ist, sitzen am anderen, mit einer gewissen Reichweite am anderen Ende halt auch Menschen, Kids, denen man was vermittelt. Und da habe ich dann, glaube ich, schon Probleme. Wenn man nicht ehrlich ist, wenn man nicht transparent ist und eben nicht so viel Stoß. Und nochmal, um das jetzt so ein bisschen in Abschluss zu finden, ich sehe da vor allen Dingen die Companies, ob es Topps ist, ob es Panini ist, ob es Fanatics ist, in der Pflicht, ihre Rolle da einzunehmen und zu gucken, mit wem arbeiten sie da zusammen. Und was wollen sie, dass da vermittelt wird, anstatt zu sagen, ich will Reichweite, aber die Qualität bzw. die Ethik, die da angesprochen wird, ist dann nochmal eine andere. Genau, also ich glaube, da können wir lange drüber reden. Spannendes Thema, auf jeden Fall. Danke für eure Teilnahme, grazie, auf jeden Fall. Grazie. Tom, auch dir fürs Follow. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen in den Fragen der Woche. Aber danke Lambok vor allen Dingen, du hast die Frage gestellt. Wie gesagt, so montags, sonntags stelle ich immer auf Instagram meistens die Frage mit den Fragen der Woche. Haut da gerne immer was rein. Und dann können wir genau darüber hier diskutieren. Und dann kam noch vermehrt die Frage, was ist mit der Messe in Frankfurt mit der German Trading Card Show? Kam 2-3 Mal von FB16, Ment TC. Leute, ich kann dazu nichts sagen. Ich werde dazu irgendwann was sagen, aber momentan kann ich momentan noch nichts dazu sagen. Stand jetzt kann ich eher davon ausgehen, dass es keine Show dieses Jahr gibt. Es wird aber andere Dinge geben. Haltet einfach so ein bisschen die Augen und Ohren offen. Sobald da was spruchreif ist, in der oder anderen Hinsicht, dann erfahrt ihr es natürlich von mir. Und ich verstehe auch, dass die Frage kommt, weil wir haben Februar und die Messe war immer im September, beziehungsweise ja, die Informationen, die Karten gingen davor heraus. Dementsprechend, ja, kann ich aber einfach noch dafür nur noch sagen, ich bitte da einfach noch ein bisschen um Verständnis und hoffe, dass ich da, nehm's auch nur alle 4 Jahre, da zeitnah dann hoffentlich was zu sagen kann. Einfach noch ein bisschen Geduld. New York City Baller, ich bin auch sehr traurig tatsächlich, sehr, sehr traurig. Aber auch voller Vorfreude, was da noch so kommt. Genau. Das vielleicht noch zu der Frage, weil die wirklich sehr oft und sehr täglich kommt, was ja ein schönes Zeichen ist für die Show in Frankfurt. Genau. Eine Frage kam noch. Wen feuert Markus im Super Bowl jetzt an, Leute? Ich kann nur so viel sagen. Es sind nicht die Chiefs, weil ich, also beide Teams kann ich nicht viel anfangen. Gerade als Giants-Fan, Eagles, schwierig. Aber Leute, die Chiefs sind es jedes Jahr. Wir schauen uns das am Sonntag gemeinsam wieder an. Wir haben immer so ein amerikanisches Buffet mit Snacks und so. Schauen das beim Cousin an. Und ich halte für die Eagles die Daumen, weil ich nicht wieder die Chiefs gewinnen sehen möchte. Ich möchte mal ein anderes Team gewinnen sehen. Wenn es dann nicht so ist, bin ich jetzt auch nicht todtraurig. Aber würde mich eher freuen, wenn es die Eagles wären. Könnt ihr mal noch schnell in den Chat schreiben, wenn ihr vorne seht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Super Bowl ist immer ein schönes Ding. Auch mit den Ritualen, die wir da immer haben, freue ich mich wirklich drauf. Ich weiß nicht, wen Alex die Daumen drückt an eigentlich. Kann er ja mal beim nächsten Mal verraten. Aber da weiß er schon, wer gewonnen hat. Ist auch blöd. Die Tortilla Crackers oder die Quarterbacks Hot Wings. Es gibt tatsächlich die Super Bowl Bucket von KFC. Nehme ich auch immer noch mal mit auf dem Weg dorthin. Aber dann gibt es Hot Dogs, Burger, Chili. Es gibt so eine Snackbox, der hat wirklich so ein Stadion gebaut. Bengals-Fan, mein Cousin, mit Snacks drin, Gummibären und Nüssen und was er da alles reingebaut hat. Vielleicht poste ich da mal ein Bild auf Instagram. Freue ich mich sehr drauf, auf den Super Bowl. So, Leute. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank für eure genug Taylor Swift. Stimmt allerdings, da wird es auch wieder ordentlich um Taylor Swift gehen. Vielen Dank für eure rege Teilnahme, Leute. War mega. Nächste Woche dürfte Alex wieder am Start sein. Und genau, schaltet wieder rein. Nächsten Dienstag, wir bleiben wahrscheinlich bei 20 Uhr. Ist erfahrungsgemäß für alle ein bisschen besser, tatsächlich auch für mich ein bisschen besser, ein bisschen mehr Luft vorne raus. Aber das werde ich dann starten, nochmal kommunizieren, aber wahrscheinlich 20 Uhr. Wieder nächsten Dienstag, wieder wahrscheinlich mit dem Alex, der da wieder dabei ist. Wir haben sehr wahrscheinlich auch wieder Collector Spotlight jemand dabei. Und ja, vielen Dank für euren Support. Denkt dran, lasst gerne 5 Sterne überall da, ein Like da, ein Abo da. Das supportet uns auf jeden Fall sehr. Und bedanke mich erstmal. Und wir sehen und hören uns am Donnerstag vielleicht auch noch auf Whatnot, falls jemand Bock hat. creditmoments-shop.de, schaut gerne rein, bestellt was. Auch da Support da, Liebe da. Wir sehen und hören uns. Bleibt gesund. Macht's gut.